Heute erleben wir einen Kontrast, wie er schärfer kaum sein kann. Wir sind ja im Hebräerbrief in der Mitte des 10. Kapitels angekommen und wir erleben hier wirklich Himmel und Hölle und Schrecken und Zuversicht auf engstem Raum. Und das geschieht, damit eines klar wird: alles, was unser Leben ausmacht, alles Gegenwärtige und alles Zukünftige, findet seine Erfüllung und seinen Halt allein in Christus. Oder wir taumeln ohne Christus haltlos in eine ewige Verzweiflung. Diese Alternative steht heute in diesem Text. Und ehe wir uns den Wortlaut anhören, stelle ich eine Frage, eine uralte Frage. Weshalb existieren wir überhaupt? Wozu hat Gott uns geschaffen?
Zu seiner Ehre.
Wunderbar.
Zu seiner Freude,
zu seiner Ehre, zu seinem Gegenüber. Also in der Kinderstunde würde der lauter Einser bekommen jetzt. In der Tat, Gott hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Das ehrt ihn und wir ehren ihn, indem wir diese Gemeinschaft auch akzeptieren. Er hat uns dazu geschaffen, so steht im Epheserbrief obendrein, ganz vorne dreimal, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Dazu sind wir geschaffen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Und dazu hat uns der Sohn Gottes erlöst, zu diesem Sinn und zu diesem Ziel. Und alles Weitere folgt daraus, auch alles, was wir heute hören. Ich lese mal vor, der Predigttext beginnt im Vers 19, Hebräer 10, 19 bis 31. Aber ich muss den Vers 10 vorne noch, also Hebräer 10, 10 mitlesen, weil sich darauf alles bezieht. Im 10. Vers heißt es, weil Jesus Christus, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt. Und dann geht's weiter im Vers 19. Wir haben jetzt also, weil wir ein für allemal geheiligt sind, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen, Luther sagt, bösen Gewissen gereinigt, befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. So, jetzt kommt ein tiefer Einschnitt. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Es gab ja schon für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinweggesetzt hat. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er doch geheiligt worden ist, und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat, meint ihr nicht auch, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben. Und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Für heute aus dieser Fülle drei Schlussfolgerungen. Erstens, weil wir unserem hohen Priester Jesus alles verdanken. Die Vergebung der Sünden, das heißt die Erlösung, die Heiligung, die Rechtfertigung, Gerechtsprechung. Deshalb können wir guten Gewissens zu Gott kommen. Zweitens, weil wir Jesus alles verdanken, deshalb haben wir in ihm allen Grund zum Glauben, zum Hoffen und zum Lieben. Und drittens, nun kommt dieser Kontrastpunkt, weil wir Jesus alles verdanken, deshalb können wir nicht ohne ihn den Weg und die Wahrheit und das Leben finden. Ohne eine Herzensgemeinschaft mit unserem Retter bleiben wir Verirrte und Verwirrte. Wir bleiben ohne Jesus vom bösen Gewissen Getriebene und wir bleiben dem Gericht Gottes Ausgelieferte. So, nun eins nach dem anderen. Das Evangelium, die frohe Botschaft lautet, der Allmächtige, der Ewige, der Gerechte heißt uns willkommen. Er ruft uns zu sich in sein Heiligtum, uns die Elendschwachen, uns die Sterblichen, uns die Ungerechten, heißt er willkommen in seinem Thronsaal. Gott ist für uns, das müssen wir uns immer wieder zusprechen, ausgerechnet für uns, die wir gegen ihn sind, von Natur aus. Welchen Grund gibt es dafür? Einen einzigen. Er hat uns in sein Herz geschlossen. Er mag uns. Gott ist die Liebe. Das heißt, Gottes Herz ist von einem brennenden Verlangen, von einem brennenden Willen erfüllt, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und deshalb hat er das Unfassbare getan. Denn man ist so daran gewöhnt, an diesen Satz, den ich jetzt sage, denn Gott hat die Welt so geliebt, auf diese Weise, auf diese unfassbare Weise, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott war in Christus, heißt es im 2. Korintherbrief, und versöhnte die Welt mit sich. Und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Er hat mir meine Sünden nicht zugerechnet, sondern er rechnet deine und meine Verfehlungen und Lächerlichkeiten und Torheiten und Ich-Bezogenheiten. Er rechnet sie alle unserem Stellvertreter zu, der am Kreuz hängt. Er lud das auf sich, was wir nicht tragen können. Ja, darüber ist er gestorben, aber er ist doch auferstanden. Und da er alles auf sich genommen hat, haben wir allen Grund, mit Erwartung zu Gott zu kommen, zum Thron der Gnade. So gibt es nun, hat die Ulla eben vorgelesen aus Römer 8, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und auf dieses Wörtchen in kommt es an. an diesem Wörtchen in Christus, da hängt alles Heil, da hängt unser Frieden mit Gott und also auch unser gutes Gewissen. In Christus. Sein Gegenstück, das Gegenstück zum guten Gewissen, das böse Gewissen, das schuldbeladene Gewissen, das schlechte Gewissen, das anklagende Gewissen, das hat nur Chance zu überleben und sich wieder neu zu melden, wenn der Mensch in seinem Versagen, in seinem Sündigen alleine fertig werden will. Wenn der Mensch selbst daran herumbastelt, wenn der Mensch fertig werden will und erlebt, ich schaffe es nicht, und er dennoch immer wieder neue Beweise liefert, Gott und der Welt, mit neuen guten Vorsätzen, mit neuen guten Werken, auf die Gott pfeift, wenn sie in eigener Kraft gemacht sind, er bleibt im bösen Gewissen hängen. Wenn du aber in Christus bist, wenn du dich dem überlässt, der als dein Stellvertreter am Kreuz den Schuldbrief getilgt hat, so heißt es im Kolosserbrief, dann bist du ein Heiliger, also gemeinschaftsfähig mit dem heiligen Gott. Alle Gläubigen sind Heilige in Christus Jesus. Obwohl in ihnen, obwohl in mir die Sünde noch furchtbar rumort, und zwar täglich, nicht hin und wieder, und sie rumort nicht nur, also wir nehmen nur als eine Sünde, die wir so leicht übersehen, damit wir nicht meinen, wir müssen erst gemordet haben, Lieblosigkeit, Rechthaberei, Angeberei, das steckt in uns, das ist meine Natur, ja. Diese Sünde fügt uns immer wieder Niederlagen zu. Sie demütigt uns. Und das Gute an diesen Demütigungen, wenn wir sie nur akzeptieren, wenn wir nur zugeben, dass wir da reingefallen sind, das Gute an den Demütigungen ist es, an den möglichst täglichen Demütigungen, dass wir täglich zu Jesus rennen, zu dem, der unsere Gerechtigkeit ist. Und der ein hoher Priester ist, der Ewige, der uns heute beim Vater vertritt. Also wir müssen nicht mehr lange nach Entschuldigungen suchen. Schminkt's euch ab. Wir müssen uns nicht mehr lange winden, wie konnte ich nur wieder, oder Gott erklären, die hat es ja so blöd gemacht, das musste ich nur so blöd antworten. Leute, wir machen es ganz einfach, wir treten in die Wahrheit. Das Wort Wahrheit kommt auch in diesem Abschnitt vor. Wir gehen hin zu Gottes Thron und sagen, ich habe gesündigt. Sprecht es klar aus, ich war zu meiner Frau lieblos, eben. Heute noch nicht, Sonja, ne? Und dann geschieht etwas Kostbares. Dann tritt die Verheißung Gottes in Kraft, die ihr alle fast kennt im ersten Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, so dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt. Mit dem Blut Christi, reinigt von aller Ungerechtigkeit. Da bleibt kein Raum mehr für anklagendes Gewissen. Es gibt keine Nahrung mehr für ein schlechtes Gewissen, wenn wir so in die Wahrheit treten. Im Gegenteil, wenn wir so in die Wahrheit treten, dann wird das Wort Gottes erst so richtig lebendig in uns. Zum Beispiel dieses aus Hebräer 10,10, dass er uns durch sein Opfer, durch das Opfer des Leibes Jesu, ein für alle Mal geheiligt hat, das schlägt dann ein bei uns. Das gibt uns Zuversicht. Das heißt, wenn wir geheiligt sind, damit es auch nochmal ins Deutsche übertragen wird, ins Nachlutherdeutsche, dann sind wir ein für alle Mal sein Eigentum. Wir sind ein für alle Mal Kinder Gottes. Wir sind ein für alle Mal Erben der himmlischen Güter. Gott lässt sein Wort nicht in Frage stellen. Ein für alle Mal heißt ein für alle Mal. Für unser Gewissen ist dieses ein für alle Mal genauso wertvoll, wichtig wie dieses in Christus sein. Wir ehren Gott und preisen seine Treue und seine Macht, wenn wir das gelten lassen. nicht in Frage stellen, auch nicht von übereifrigen Brüdern und Schwestern, die einem ständig irgendwelche Vorwürfe so am Rande zuflüstern. Ja, wir wenden uns strikt und stracks Jesus zu. Martin Luther hat gesagt, der Glaube an Jesus Christus ist das gute Gewissen. Das reicht. Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt, Glaube und ein gut Gewissen sind ein unzertrennlich Paar. Ist man nicht auf dies beflissen, so ist jener in Gefahr. Auf ein gutes Gewissen beflissen sein, heißt, sich darin üben, möglichst oft von sich wegzusehen und auf ihn zu sehen, auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf den Gottes- und Menschensohn am Kreuz und auf den ewigen hohen Priester, der uns zur Rechten Gottes vertritt. Das ist unsere Hauptsache im Glaubenskampf, der uns verordnet ist. Und kaum einer hat diesen Glaubenskampf so schön in Worte gefasst wie Ernst Gottlieb Woltersdorf, ein Waisenhausvater und Liederdichter des 18. Jahrhunderts. Ich lese mal wenige Verse vor. Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, so steig ich in die Höhe. So freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Der Woltersdorf hat noch einen schönen Satz gedichtet, den ich noch hinzufüge, der ist noch stärker. Der baut mich auf, den habe ich mir in die Bibel geschrieben. Wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Wer bin ich, Lamm in deiner Pracht? Ein Mensch, der Engel weichen macht. So rein, so weiß, so schön, so auserwählt, dass mir's an Worten zur Beschreibung fehlt. Und dann die Schlussfolgerung, o Sündenschuld, wie beugst du mich? O Glaube, wie erhebst du mich? Das ist es. Halleluja. Halleluja. Der Woltersdorf mit vielen anderen wandelt in den Spuren des Paulus mit solchen zutiefst biblischen Aussagen. Als Paulus von den gesetzlichen Pharisäern angeklagt wird, man kann das am Ende der Apostelgeschichte lesen, also gesetzliche Menschen, Pharisäer aller Zeiten, klagen immer andere an, weil sie selbstständig die Anklage im eigenen Gewissen haben, das transportieren sie weiter. Paulus wird angeklagt und er sagt, darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Er hat dieses Gewissen nur vor Gott und den Menschen, das Gute, weil er auf Jesus hinweist. Unverletztes Gewissen, das heißt ja ein funktionsfähiges Gewissen. Ein empfangsbereites Gewissen, das ganz auf Gottes Wellenlänge abgestimmt ist, ausgerichtet ist. Gott gebraucht nämlich dein und mein Gewissen, also unser Herz. Im Alten Testament ist das Gewissen immer als Herz benannt. Er gebraucht das, um das äußere Wort, das er spricht, vielleicht in dieser Predigt, auf jeden Fall in der Bibel, zu einem inneren Wort zu machen, durch den Heiligen Geist. Das ist eine geheimnisvolle Transformation. Gott redet durch das äußere Wort in den innersten Menschen hinein. Er redet in mein Gewissen hinein. Und Gott spricht mir und uns immer wieder seine Liebe zu. Er spricht uns auch seinen Willen zu. Er konfrontiert uns mit seinen Geboten und er konfrontiert uns mit meinem oder uns mit unserem Versagen. Er konfrontiert uns mit seiner Heiligkeit und mit unserem Elend. Er konfrontiert mich mit meiner Sünde und mit seiner Vergebung, die ich in Christus Jesus habe, ein für alle Mal habe. Auf diese Weise gewinnt das Evangelium Gestalt in uns, durch das äußere Wort, das im inneren Menschen durch den Heiligen Geist Leben schafft. und meine Selbstgerechtigkeit bröckelt, auch meine falsche Selbstsicherheit, dieses Verlassen auf mich selbst. Und im Umkehrschluss, mein Vertrauen wächst, mein Vertrauen auf Jesus Christus, auf die Güte und Gnade Gottes des Vaters. Deshalb schreibt Paulus dann auch an Timotheus, an seinen Schüler, diese Botschaft vertraue ich dir an, dieses Evangelium, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. So, das war der erste Punkt. Nun kommt der zweite Abschnitt. Wie geschieht das denn praktisch, guten Gewissens zu Gott kommen? Wie läuft das? Im Hebräerbrief steht ja schon im 4. Kapitel, dass wir voller Zuversicht zum Thron der Gnade kommen. Er wiederholt es auch hier wieder, auch zwischendurch, immer wieder. Es gibt so 2, 3 Hauptmotive. Jesus Christus ist die Nummer 1 und dann kommen so Abfolge, Schlussfolgerungen. Dieses hier, kommt zum Thron der Gnade mit gutem Gewissen, ist ein ganz tragendes Motiv. Wie geschieht das? Es geschieht, solange wir hier auf Erden sind, durch das Aufnehmen des Evangeliums und durch Beten. Und durch was sonst noch? Durch nichts sonst noch. Wir kommen zum Thron der Gnade durch Beten. Aufgrund der Zusagen Gottes, die wir im Evangelium hören. Das ist das praktische Kommen zum Thron der Gnade hier auf Erden. Wer in Jesu Namen betet, also im Vertrauen darauf, was der Sohn Gottes für mich getan hat, der tritt vor Gottes Angesicht. Unmittelbar. Wer in Jesu Namen betet, der empfängt am Thron der Gnade Hilfe und Barmherzigkeit. Und zwar nur aus Gnade, ganz einseitig, nur geschenkt, ganz ohne Gegenleistung. Auch beten ist keine Leistung. Beten ist Ausdruck des Vertrauens. Wenn ein Baby an der Mutterbrust nuckelt, ist das keine Leistung. Es vertraut einfach darauf, dass ihm Gutes entgegenströmt. Also trinkt es. So trinken auch wir, wenn wir Gottes Wort hören und ihm glauben und voller Erwartung zu ihm kommen. Zu Jesajas Zeiten hat Gott gerufen und dieser Ruf geht heute noch durch alle Lande. Hört doch auf mich, hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Wörtlich, hört, so werdet ihr leben. Jesaja 55, kommt her zu mir, labt euch. Wann und wo geschieht das? Jetzt wieder praktisch für uns. Es ereignet sich, also es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten bei Gott, bei ihm ist nichts unmöglich, aber so das Hauptraster ist, es ereignet sich in stillen Zeiten mit Gott. Es ereignet sich in Gottesdiensten, wenn eine halbwegs gute Predigt gehalten wird. Deswegen müsst ihr immer für den nächsten Prediger beten. Es geht um euch, es geht um uns. Es ereignet sich in Bibelstunden und in Gebetsabenden. In Gebetszusammenkünften zu zweit, zu dritt, zu fünft. Am nächsten Freitag ist wieder Gebetsabend. Da treten wir in den Thronsaal Gottes. Ohne Gebet und ohne Gemeinschaft der Gläubigen hat sich noch nie ein Mensch zum Thron der Gnade verirrt. Geht nur so. Und deshalb steht in dieser eben gehörten Einladung, dass wir voller Zuversicht zum Thron der Gnade kommen sollen. Diese Einladung steht ausdrücklich im Zusammenhang mit der Betonung der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich lese mal 2 Sätze nochmal vor. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und die Quelle der Ermutigung liegt wiederum nicht in uns, sondern sie liegt in der Gegenwart Gottes, sie liegt in Christus Jesus. Und Jesus hat diesen einzigartigen Wert des Zusammenseins in diesen uns allseits bekannten Worten zusammengefasst. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in Christus, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Natürlich ist Gott allgegenwärtig, er ist nicht nur in der Versammlung der Gläubigen, aber er hat diesen besonderen Segen auf das Zusammenkommen im Namen Jesu gelegt. Wenn wir ein verbindliches Miteinander leben, werden wir Segen empfangen. Das hat schon David übrigens gesagt und gebetet im Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind, dann heißt es am Ende, denn dort hat Gott den Segen verheißen, Leben in Ewigkeit. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Und wir, die wir an Jesus hängen, sind Glieder seines geistlichen Leibes. Beides lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Wenn Gott ein Gott der Gemeinschaft ist und wir Glieder seines Leibes, dann heißt das, wer durch den Gekreuzigten erlöst ist, der will und kann nicht anders, als sich auch seinen Geschwistern im Herrn zuzuneigen. Das fügt Gott so. Und mit ihnen zu beten, das ist der Wille Gottes. Erlöste Menschen haben Sehnsucht, gemeinsam mit anderen Gottes Wort zu empfangen. Und sie werden nicht aufhören, diesen anderen, die ja oft so seltsam anders sind, ne? Schaut euch an, schaut mich an. Also der Evangelist und Theologe Klaus, wie heißt er, ich habe sie irgendwie hingeschrieben, Klaus Vollmer, er ist vor wenigen Jahren gestorben, hat diesen klassischen Satz für mich geprägt, jeder von uns ist anders bekloppt, aber der Liebe wert. Ja? Also wenn wir so zusammenkommen, dann dürfen wir uns üben, einander zu lieben, zumindest anzunehmen, zumindest zu ertragen, ja, immer wieder neu. Und wenn wir das immer wieder neu sagen, Jesus, ich will diese Marianne endlich akzeptieren, wie sie ist, ja, dann erleben wir Gnade Gottes. Das ist praktische Einübung in Liebe. Ja. Es geschieht nicht in eigener Kraft, sondern es geschieht immer in Abhängigkeit von ihm. Deshalb, weil es nicht in eigener Kraft möglich ist, deshalb rät uns ja die Bibel, uns in Jesus regelrecht einzuhüllen, wie in einen Mantel oder wie in ein Kleid einzuhüllen. Im Kolosserbrief steht das, auch im Epheserbrief. Deshalb zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Geliebten und Heiligen, wir sind Geliebte, als die von Gott Geliebten zieht an Jesus. Und indem er Jesus anzieht, zieht ihr, so steht hier, herzliches Erbarmen an, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Also zieht an, nicht produziert es. Nicht strengt euch an, schaut auf Jesus, zieht ihn an. Dann heißt es, und ertrage einer den anderen. Und vergebt einander, wie Gott euch vergeben hat. Das alles und über alles zieht an die Liebe, die das ist, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Also es geht, wir leben völlig auf Kosten Gottes, völlig einseitig. Wir ziehen in unser Leben hinein im Glauben, was wir nicht haben. Und weil wir alles Jesus verdanken, deshalb ist es möglich, in ihm haben wir den Grund für alles Lieben, für alles Hoffen, für allen Glauben. So, jetzt kommt der dritte Abschnitt. Fünf Minuten Katastrophenmeldung. Also nur, es beginnt in der Tat nun ein Blick auf ein Szenario des Schreckens. Ich tue das nicht, weil ich Lust dazu habe, sondern weil die Bibel diesen Zusammenhang hergestellt hat. Wir wollen keine Angst verbreiten, auch Gott will keine Angst verbreiten, sondern er will, dass wir hören einen schockierenden Warnruf, der so durchdringend ist, wie er nirgendwo sonst noch in der Bibel zu finden ist. Also eine Steigerung gibt es da nicht mehr. Ich lese noch einmal die beiden Sätze vor. Bei Luther ist es noch erschütternder. Die Neue Genfer macht das etwas zart. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Das ist ganz offenkundig der äußerste seelsorgerliche Versuch, Menschen vor dem Verderben zu retten. Einen anderen Grund gibt es nicht für diesen Absatz. Und er gilt nicht jenen, die im Glauben an Jesus hängen. Er gilt nicht den Menschen, die alle Hoffnung und alles Heil nur von ihrem Erlöser erwarten und die auch alle Werke, alle guten Werke nur in Jesus suchen. Dieser Alarm soll alle erschüttern, die sich auf sich und ihre religiösen Leistungen verlassen. Das ist keine Mutmaßung, sondern der gesamte Hebräerbrief zielt genau darauf ab. Erstens zielt er darauf ab, dass der Name Jesu groß wird. Das ist die Hauptsache des ganzen Neuen Testaments. Aber der Hebräerbrief warnt uns unentwegt vor einer Rückkehr in das gesetzliche System des Judaismus. Nun sind wir keine Juden, sondern Christen aus den Heiden, aber es gibt eine christliche Variante des gesetzlichen Judaismus, vor der werden wir immer wieder im Hebräerbrief gewarnt. Und Paulus sagt es im Römerbrief, auch zunächst mal im Blick auf die Juden, aber wir lesen den Römerbrief genauso für uns. Im 10. Kapitel, da sagte er, ich den Gesetzlichen ins Stammbuch, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die allein in Christus zu haben ist, die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, die Erfüllung des Gesetzes. In ihm können wir auch das Gesetz Gottes erfüllen, im Glauben an ihn. Wer an den glaubt, sagt Paulus, der ist gerecht. Er schreibt das an uns alle, weil in jedem Menschen ein Hang, selbst im Atheisten, ein Hang zum gesetzlichen Abstrampeln ist. Jeder möchte irgendwie und irgendwem beweisen, dass er ein guter Mensch ist. Das ist das Gesetzliche in allen Menschen, denn Gott hat das Gesetz, den Menschen, wie wir wissen, im Römer 2 steht das, ins Herz geschrieben, sodass sich die Gedanken gegenseitig anklagen und rechtfertigen. Das wird im jüngsten Gericht besonders deutlich werden, sagt Paulus. Nun ist es peinlich, dass auch so viele Christen immer wieder versuchen, vor Gott zu beweisen, dass sie gute Menschen sind. Dass sie aus eigener Kraft das Gesetz halten können. Obwohl es doch Gott vor allem, wir haben es heute schon dreimal gehört, um Gemeinschaft geht. Es geht ihm um eine Vertrauensbeziehung, um eine Liebesbeziehung, um nichts sonst. Es geht Gott nicht um Leistungsbeweise, die obendrein aus stolzem Herzen kommen und Sünde auf Sünde häufen. Die große Sünde, sagt Jesus, oder die Sünde, die der Heilige Geist uns aufzeigt, ist, dass sie nicht an mich glauben. Und wenn wir aus eigener Kraft die guten Werke tun wollen, glauben wir nicht, dass wir sie nur bei Jesus abholen können. Wir häufen Sünde auf Sünde aus stolzem Herzen, wenn wir uns selbst beweisen wollen. Durch den Hebräerbrief zieht sich neben dieser Schilderung der Einzigartigkeit Jesu wie ein roter Faden die Ermahnung durch, dass wir uns diese Verrenkungen vor Gott sparen sollen. Viertes Kapitel. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Sechstes Kapitel. Da warnt der Hebräerbrief davor, sich von dem ausschließlichen Vertrauen auf Jesus abzuwenden, nachdem wir geschmeckt haben, die himmlische Gabe. Nochmal im sechsten Kapitel, er fordert uns zur Umkehr von den toten Werken auf. Die toten Werke sind alles Werke, die Menschen aus eigener Kraft machen. Die schaffen kein Leben. Gute Werke sind nur in Gott getan. Die können wir nehmen. Er sagt, kehrt um von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Darum geht's. Und er bekräftigt, dass Jesus sein Blut vergossen hat, um unser Gewissen, das ist nun das Kapitel 9, gerade von diesen toten Werken zu reinigen. Und dann kommt im 12. Kapitel demnächst, ich weiß nicht, ob der Daniel predigt darüber, da heißt es, seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Diese Bitterkeit, diese bittere Wurzel, die sich wirklich infektiös ausbreiten kann, das ist das Markenzeichen der Pharisäer. Gottes Gnade versäumt, wer Gott nicht zutraut, dass er uns mit seinem Sohn alles geschenkt hat. Die vollkommene Rettung, die vollkommene Heiligung. Und auch die guten Werke, so können wir im Epheserbrief lesen, die Gott schon zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Da ist nichts weiter von uns hinzuzufügen, wir haben nur zu empfangen und wir haben nur zu bezeugen, dass in ihm die Quelle des Lebens ist. Die das nicht akzeptieren wollten, ich bin jetzt in einer Minute fertig, die das nicht akzeptieren wollten, das waren die religiösen Eliteträger Israels. Ja? Und denen, den Pharisäern, hat Jesus fast wortgleich dasselbe gesagt, was hier auch im Hebräerbrief 10 steht. Er sagt zu ihnen, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Matthäus 23, 33. Und weiter sagt er dann zu dieser religiös gesetzlich gestrickten Elite, das Wichtigste im Gesetz lasst ihr beiseite, nämlich die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und den Glauben. Das sind genau die drei Elemente oder tragenden Säulen des Glaubens, die wir wieder nur von Christus und in ihm haben. Wessen Herz meint, er könnte das selbst erfüllen, der steht in dieser ernsten Gefahr, vor der hier gewarnt wird. Wer sich in Selbstbezogenheit, auch in religiöse Selbstbezogenheit verstrickt, der ist auf dem Ego-Trip. Und noch nie hat ein Ego-Trip zu Gott geführt, sondern immer in den Abgrund. Egal unter welcher Fahne. Noch immer. Hüten wir uns also, das Opfer Jesu in seiner alles umfassenden Heilsbedeutung zu relativieren oder gar zu verwerfen. Er ist das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Und im Licht dieser Wahrheit erkennen wir auch ein für alle Mal, dass Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Glaube, Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Treue, alles in ihm zu empfangen ist. Diese Frucht des Geistes entfaltet sich in den Menschen, die dem glauben, der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist der ganze Sinn des Hebräerbriefs und des heutigen Abschnitts. Und das alles hat Jesus, als er kam, in dem einen Satz zusammengefasst. Markus 1,15. kehrt um und glaubt an das Evangelium. Amen.